Heute ein weiteres Thema rund um das Thema Bauen. Und zwar geht es heute darum, wer mit am Tisch sitzt, wenn gebaut werden soll. Dazu darf ich recht herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Sparwasser. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, für dieses Interview zur Verfügung stehen und Ihre Expertise hier mit einzubringen.
Vielen Dank, Herr Wacker. Ich stelle Sie gerne zur Verfügung und ich bleibe für die Einladung.
Ja, es geht ja darum, wenn gebaut werden soll, sitzt, wie schon angedeutet, immer ein imaginärer Dritter mit am Tisch, nämlich die öffentliche Hand. Wie gestaltet sich sowas? Woran soll ich da als Bauherr einfach mal dran denken?
Die öffentliche Hand sitzt mit am Tisch als Baugenehmigungsbehörde. Das ist also diejenige, die die Baugenehmigung erteilt. Sie sitzt mit am Tisch als Gemeinde, die den Bebauungsplan schafft, der Grundlage des Vorhabens der Baugenehmigung ist. Und zwar, um das Baurecht zu schaffen oder womöglich auch noch zu verhindern. Und zwar auch noch in einem sehr späten Stadium, nämlich wenn die Baugenehmigung jetzt beantragt ist. Und das sind die beiden Hauptakteure. Die sitzen mit am Tisch, die entscheiden, ob die Genehmigung zu erteilen ist und vielleicht auch noch, ob man sogar die Grundlagen der Genehmigung verändert.
Sie vertreten ja abwechselnd beide Seiten, mal die öffentliche Hand, mal die privaten Bauherren, das haben wir ja in dem entsprechenden Umfang. Dadurch haben Sie ja schon Kenntnis eigentlich von beiden Seiten. Was ist da besonders wichtig, dass man einfach mal auch die Pein oder die Kriterien beider Seiten sieht?
Es ist, glaube ich, immer eine intellektuelle Bereicherung, sich in die andere Seite zu versetzen. Und das tut der Sache auch gut. Und zwar mindestens in dreierlei Hinsicht. Sie kennen, wenn Sie beide Seiten vertreten, das materiell anzuwendende Recht beider Seiten. Sie kennen die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten, die sind naturgemäß auf Seite der Baurechtsbehörde und der Gemeinde anders als auf der Seite des Bauherrn. Und Sie können sich auch in den anderen reinversetzen, wenn es um Fragen des Umgangs miteinander geht. Und der Umgang miteinander ist eben nicht zuletzt auch entscheidend, weil es eben nicht nur um die Anwendung trockenen Rechts geht, sondern es Menschen eben überall.
Ja, ich denke mal, Recht lässt sich ja auch ein Stück weit auslegen und da spielt auch die persönliche Situation auch eine große Rolle, oder?
Ja, zum einen haben Sie eine ganze Reihe von weichen Vorschriften und dann haben Sie, wo es also tatsächlich Ermessen gibt. Und dann haben Sie Vorschriften, zu denen man verschiedene Auslegungen vertreten kann. Zwei Juristen, drei Meinungen. Das gilt auch für das Baurecht. Und da den persönlichen Draht zu haben, sich einfach zu verständigen über die Hintergründe, ist natürlich immer hilfreich. Es sind eben Dinge jenseits der Kommentarliteratur, die in die Entscheidung des Gerichts einfließen.
Wenn ich jetzt bauen möchte und mit dem Architekt zusammensitze, was soll ich da beachten? Kann ich mich da schon etwas drauf vorbereiten? Weiß der Architekt alles? Oder wie gestaltet sich so eine Zusammenarbeit oder eine Sorgevorbereitung im Zuge auf das Baurecht?
Als Bauherr wählen Sie Ihren Architekten zunächst mal nicht danach aus, dass es der beste Baurechtler ist, sondern dass er das schönste Haus baut. Und eins, das zu Ihren Bedürfnissen passt. Das ist sicherlich das Hauptkriterium. Es ist dann aber schon auch erstaunlich, wie oft Architekten Bausuche vorbereiten, die keine Chance auf eine Genehmigung haben. Damit verliert man Zeit und Geld. Und da ist dann schon die Frage, ob man den Architekten machen lässt oder ob man ihm ein bisschen auf die Finger schaut oder zumindest fragt, weißt du denn, ob die Genehmigungsvoraussetzungen gegeben sind? Manche Architekten suchen von sich aus den Kontakt. Ich pflege Kontakt mit einer ganzen Reihe von Architekten oder Planern, die in einem frühen Stadium auch schon auf mich zukommen oder auch zum Bauherrn sagen, pass auf, das überfordert mich an der Stelle. Ich kann das nicht wissen, da brauchen wir nochmal eine Auskunft. Der Bauherr ist sicherlich gut beraten, wenn er seinerseits eben darauf achtet, ob der Architekt diese Grenzen respektiert. Architekten wie Anwälte neigen manchmal auch zu einer gewissen Selbstheiligkeit und Selbstüberschätzung. Das kann dazu führen, dass man denkt, alles zu können. Ich weiß, dass ich kein Haus planen kann und der Architekt sollte wissen, dass er kein Baurechtler ist. Da kann der Bauherr manchmal nachfragen und das ist vielleicht sinnvoll, um eben späte Bruchlandungen zu vermeiden.
Ja, deswegen sitzen wir auch, ja, auch zusammen. Das Thema Bauen ist ja so vielfältig und jedes dieser Mosaiksteinchen hat nochmal so viele einzelindividuelle Komponenten. Man kann nicht alles können und da gilt dann einfach, wenn man, wie heißt schon beim Studium, ich muss nicht alles können, ich muss nur wissen, wer es kann. Und ich glaube, das Ziel ist ja genau auch. Gilt hier genauso wie in vielen anderen Lebensbereichen natürlich auch. Und ich denke mal, es ist auch oft das Thema, wenn ich was halt öfter mache, kann ich es besser, wie wenn ich es halt nur einmal im Leben mache.
Spezialisierung und als Gegenstück Zusammenarbeit. Das ist das Paar, das dann zum
Erfolg führt. Genau, das ist dann auch das, was dann letztendlich auch zum Erfolg führt, was man bei vielen Projekten sieht, die einfach erfolgreich sind, oder wenn man guckt, wieso sind bestimmte Projekte eigentlich nicht erfolgreich. Nochmal zurück zum Baurecht, es gibt also unterschiedliche Dinge. Das Thema, es gibt einen Bebauungsplan, das ist ja das zum Beispiel, was Sie dann auch die öffentliche Hand vertreten, wenn es darum geht, Baugebiete zu erschließen und vorzubereiten für Bebauung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, immer noch Gebiete, die keinen Bebauungsplan haben, wo dann nach 34c gebaut wird. Wo sind da Ihre Erfahrungen, wo sind da die Hauptschwierigkeiten?
Also man muss zunächst mal wissen, dass es sehr viele Gebiete nach § 34 Baugebiet gibt, also solche, die zwar nicht im Außenbereich sind, aber ohne Bebauungsplan. Das liegt daran, dass viele Gebiete gewachsen sind vor 500 Jahren oder Freiburg, dann bin ich 2000, und ohne dass man damals einen Bebauungsplan gemacht hätte. Unser Planungsrecht moderner Prägung gibt es seit 1960, Gebiete naturgemäß, die bebaut sind, schon länger. Es gibt aber auch viele Gebiete, die zwar verplant sind, aber mit einem sogenannten richtigen Bebauungsplan. Und das sind Fälle, die dann in der Praxis auch wieder zu großen Problemen führen können, indem nämlich der Architekt sich auf den Bebauungsplan verlässt, der sich dann aber als nichtig erweist. Das rechtzeitig zu erkennen, kann viel Zeit und Geld sparen.
Woran kann ich erkennen, ob ein Bebauungsplan, der rechtskräftig ja vielleicht sogar aufgestellt wurde, dann doch widerrufen wird?
Das können Sie als Laie nicht erkennen. Da müssten Sie in der Tat den Fachmann fragen.
Also das Risiko besteht tatsächlich?
Das ist gar nicht so selten. Ich habe viel zu tun im Einzelhandelsbereich und eben auch in der Kommunalvertretung und bin schon häufig mit Baugesuchen von Lidl oder Aldi konfrontiert worden, die Märkte zur Genehmigung stellen, in der Regel um noch größer zu werden. Mhm. Die 800 Quadratmeter reichen ja nicht. Und diese größeren Märkte sind dann erstmal nach dem Bebauungsplan unzulässig. Warum stellen die trotzdem den Antrag? Weil sie dann vor Gericht vortragen, an welchem Mangel der Bebauungsplan leidet, mit der Folge, dass der Bebauungsplan unanwendbar und das Vorhaben nach § 34 Baugesetzbuch zu beurteilen ist. Und da ist es vielleicht zulässig, weil es eben einen entsprechenden Markt als Vorwirtschaft gibt. Die Häufigkeit dieser Erfolge zeigt, dass es viele Pläne gibt, die unwirksam sind. Und ich kann es aus meiner Erfahrung bestätigen. In meinen ersten Jahren habe ich selten einen Bebauungsplan erlebt, der unwirksam ist. Inzwischen ist das, kommt einfach jedes Jahr mehrmals vor.
Ja, da bin ich jetzt selber überrascht, was solche Dinge anbelangt. Das heißt, man schafft da eigentlich einen Präzedenzfall, um gegen vorhandene Regelungen dann eine Aufweichung zu erzielen, wenn ich es mal so formulieren darf.
Also das Gericht prüft am Schluss, also spätestens auf entsprechenden Vortrag, ob der Bebauungsplan, der zugrunde gelegt wird, überhaupt gültig ist. Und nun gibt es alle möglichen Heilungsvorschriften, aber es gibt auch sogenannte Ewigkeitsmängel, die ein Bebauungsplan haben kann. Leidet der Bebauungsplan an dem Mangel, muss das Gericht den Bebauungsplan unangewendet lassen.
Das heißt, es ist dann kein Bebauungsplan und diesen 34c dieses Vorteil.
Und dann richtet sich nach der Umgebungsbebauung. Das ist natürlich ein anderer Maßstab.
Das Thema,
und den Bebauungsplan als nichtig zu erkennen, das ist tatsächlich Expertenwissen.
Ja, ich glaube,
das wissen die Richter im entsprechenden Senat des Verwaltungsgerichtshofs oder des entsprechenden Oberverwaltungsgerichts. Das wissen auch ein paar Anwälte, aber man muss schon draufschauen und man muss sich ein bisschen
das ist ja auch wieder ein spezielles Gebiet.
Das ist ein bisschen
im Rechtsbereich dann noch, sowohl auf der Richterseite wie auch auf der Anwaltsseite. Ja. Denk doch mal. Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema eben 34c und Sie haben ja auch angegeben, dass Sie doch schon viele Baugesuche kennen, die von Architekten gemacht wurden, die halt nicht genehmigungsfähig sind. Wo liegen da die Hauptprobleme Ihrer Erfahrung nach?
Wenn ein Baugesuch eingereicht wird und es ist nach dem Bebauungsplan oder nach 34 nicht genehmigungsfähig, dann haben Sie erstmal Pulver verschossen und Zeit verloren. Wenn Sie das ausprozessieren, wissen Sie es vielleicht nach 5 Jahren und fangen dann von vorne an. Das darf einfach nicht passieren. Also man muss eigentlich die Gewähr haben, wenn man ein Baugesuch vorlegt, eigentlich schon, wenn Sie eine aufwendige Planung machen, schon für das, was dann im Haus sich Ihnen abspielt, dass das auch wirklich genehmigungsfähig ist. Ein Mittel dafür ist übrigens die Bauvoranfrage, das wird in der Praxis einfach zu selten verwendet. Das ist sozusagen die bauplanungsrechtliche Vorprüfung der Zulässigkeit des Vorhabens. Bevor Sie also in Ihre 500er oder 100er Pläne dann gehen, klären Sie erstmal, ob das Vorhaben mit der Kubatur an der Stelle der Höhe genehmigungsfähig ist. Und dann vergeben Sie die weiteren Aufträge an die Architekten. Das lohnt sich jedenfalls in solchen Fällen, wo die Bebaubarkeit nicht selbstverständlich ist.
Wie zuverlässig ist dann so eine Aussage, wenn ich jetzt schon den Bebauungsplan
wiederholen kann? Das ist keine Aussage, das ist ein Teil der Genehmigung, sozusagen ein vorweggenommener Teil der Genehmigung. Der ist bestandsfest, der ist auch fest gegenüber Veränderungssperren oder nachträglichen Planänderungen. Das heißt, wenn ich einen positiven Bauvorbescheid für ein bestimmtes Vorhaben habe, dann kann kein Nachbar, kein Bebauungsplan, also keine Gemeinde, keine Raumordnung, kein sonst jemand gegen diesen das Baurecht noch vorgehen. Das heißt, man kann dann über andere Dinge streiten, die später noch im Detail und zur Genehmigung gestellt werden, aber nicht mehr über die Bebaubarkeit.
Also da habe ich dann schon eine sehr hohe Sicherheit, zumindest was die Umfang anbelangt, ob ich überhaupt dahin bauen darf und ob ich jetzt halt ein fünfstöckiges Haus oder halt nur ein Bungalow hinbauen darf in der Richtung. Ja.
Wenn Sie wissen, das fünfstöckige können Sie bauen, dann braucht man über die Stockwerke nicht mehr zu sprechen. Mhm. Dann kann man noch drüber reden, ob das die, je nachdem, was Gegenstand der Voranfrage war, ob die Abstandsflächen stimmen oder ob man einen Aufzug braucht, ob es behindertengerecht ist, also andere als bauplanungsrechtliche Fragen. Aber die bauplanungsrechtlichen Fragen können Sie komplett vorab damit klären.
Und wieso wird das so selbst gemacht nach Ihrer?
Weil die Architekten das Problem nicht sehen und meinen, sie können bis zum Ende durchmarschieren oder die Bauherren.
Also diese Selbstüberschätzung, die Sie vorhin etwas angedeutet haben.
Ja.
Zumal ja eine Bauvoranfrage recht kostengünstig ist in Relation zu einem Bauantrag, der dann unter Umständen sogar noch abgelehnt wird, da ist ja dann viel Geld kaputt gemacht. Ne?
Ja, absolut.
Kann ich durch so eine Bauvoranfrage unter Umständen dann hinterher in der eigentlichen Planungsphase auch Zeit sparen?
Also Sie hören ja nicht mit der Abgabe der Voranfrage auf zu arbeiten, sondern Sie legen die vor und kriegen die natürlich entsprechend schneller genehmigt, weil da nicht so großes Prüfungsprogramm ist und können in der Zeit weiterarbeiten. Das heißt, Sie verlieren eigentlich gar nicht wirklich Zeit. Und gemessen daran, dass Sie womöglich vor vorne anfangen, wenn diese Voranfrage schief geht, können Sie eigentlich nur gewinnen. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, die Voranfrage mache ich nicht bei jedem Bauvorhaben. Wenn ich eine neue Garage plane, die ich zur Genehmigung stelle, dann hole ich mir da keine Voranfrage. Aber bei komplexen Dingen, die streitig sind und wo ich weiß, dass er womöglich sogar die Gemeinde noch nachträglich eingreift, sie kann ja nachträglich die Genehmigungsgrundlage ändern, wie wir gesehen haben, da sichere ich mir die Bebaubarkeit erstmal mit der Bauvoranfrage.
Also hat das Prinzip dann auch eine Art Bestandsschutz, wenn ich jetzt eine Vorgenehmigung bekomme und hinterher würde eine Veränderung kommen, habe ich einen Bestandsschutz. Wie lange gilt sowas dann, so wie ein normaler Bauantrag, für drei Jahre?
Drei Jahre, ja, wie die Baugenehmigung auch.
Zu dem Thema Bebauungsplan existiert. Ich meine, die neueren Bebauungspläne, denke ich mal, die sind heute sicher natürlich weiter fortgeschritten, wie die noch von 1960 oder 60.
Sind sie umfangreicher und haben viel größere, längere Begründungen.
Ob sie immer besser sind? Ja, gut, liegt natürlich in das Auge des Betrachters auf der einen Seite, ganz klar, man möchte möglichst viel regeln und manchmal auch übers Ziel hinausschießen. Was ich erlebe, ist auf der anderen Seite, dass immer wieder Bebauungspläne, auch jüngere Bebauungspläne, umgestaltet werden, wenn sich zu viele Bauherren melden, sie hätten irgendeinen Änderungswunsch. Treffen Sie das oft an? Also ich kenne sie zum Beispiel bei mir in der Nachbargemeinde, neues Baugebiet erschlossen, Bebauungsplan neu, erst 3 Jahre alt und trotzdem ist er schon 2-mal überarbeitet worden, weil viele Bauherren einfach Änderungswünsche angebracht haben, aus unterschiedlichsten Gründen, und dann hat man den Bebauungsplan wieder überarbeitet.
Ein guter Bebauungsplan wird nicht alle 3 Jahre geändert. Der muss schon eine Zeit lang halten. Wenn es dann konkreten Änderungsbedarf gibt, ja, greift man mal ein, aber das ist die Ausnahme. Was häufiger ist, ist, dass der § 34 oder ein bestehender Bebauungsplan nicht ausreicht und dass man deswegen dann dem Bauherrn, der für sein Vorhaben wirbt, sozusagen das Baurecht verschafft durch eine Bebauungsplanaufstellung oder Änderung. Und das ist auch einer der häufigen Fälle unserer Einschaltung.
Es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, zumindest für kleine Änderungen.
Es gibt Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplänen nach § 31 Baugesetzbuch. Ja.
Ist das eine realistische Maßnahme oder sind das wirklich noch Ausnahmefälle, wo sowas genehmigt wird? Dann?
Ein mir befreundeter Leiter einer Baurechtsbehörde hat gesagt, ohne im gültigen Maß rechtswidriger Befreiungen könnte das Baurecht gar nicht funktionieren. Also in der Praxis sind Befreiungen verhältnismäßig häufig. Sie sind meistens rechtswidrig, aber wenn sich keiner dagegen wehrt, macht das denn.
Heißt das dann, wenn Sie sagen, auf der einen Seite rechtswidrig, aber wenn ich jetzt trotzdem eine Baugenehmigung bekomme mit dem Befreiungsantrag, kann mir die dann widerrufen werden?
Wenn das keiner anficht, haben Sie den bestandsgerechten Baugenehmigung für den Bau und alles ist gut.
Und wenn das Gebäude mal steht, zwickt die jemand an?
Es wird normalerweise nicht angefochten, wenn das Gebäude steht. Sie haben ja Rechtsmittelfristen. Und selbst wenn also der Nachbar nicht förmlich benachrichtigt ist, gibt es eine Jahresfrist. Und wenn diese Fristen vorbei sind, gibt es auch keine Rechtsmittel mehr. Ist und die Behörde differenziert natürlich niemals gegen so ein Vorhaben einschreiten.
Jetzt hat sich ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ja mittlerweile schon das Baurecht doch ganz wesentlich geändert, auch soweit ich informiert bin, was planungsrechtlich anbelangt. Das heißt, der Architekt hat jetzt noch mehr Möglichkeiten, ein vereinfachtes Baugesuch zu erstellen, muss dafür die Verantwortung übernehmen, aber dann habe ich ja genau das Problem, was Sie vorhin angedeutet haben, viele sind ja eigentlich nicht genehmigungsfähig. Jetzt macht nach diesem vereinfachten Verfahren
Sie meinen,
das ein Architekt nach dem Kenntnisgabeverfahren ein Architekt ein Bauvorhaben und hinterher stellt sich dann doch heraus, ja, er hat sich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, das Kenntnisgabeverfahren ist schon einige Jahre alt. Was sich die letzten Jahre in der Landesbauordnung geändert hat, ist, glaube ich, nicht der großen Erwähnung wert. Mhm. Zusätzliche Fahrradabstellplätze, Abschaffung zusätzlicher Fahrradabstellplätze, also das sind nur wenige.
Also mehr kosmetischer Natur.
Die Verlage, die Kommentarliteratur vertreiben, freuen sich drüber und die Kollegen, die Seminare über solche Änderungen machen, freuen sich natürlich auch. Das hat keine wirklich ganz große Bedeutung. Das Kenntnisgabeverfahren hat im Kern zum Ziel, den Bauherrn in seine Selbstverantwortung zu versetzen. Der Bauherr übernimmt selbst sozusagen die Verantwortung, dass sein Vorhaben funktioniert, stimmt, baurechtliche Ordnung ist. Und das ist eben eine Erleichterung, dass er nicht eine Genehmigung abwarten muss, sondern dass er anfangen kann, wenn diese Frist, einen Monat, verstrichen ist. Aber er hat eben keinen positiven Bescheid, dass das so in Ordnung geht. Das würde auch ich kaum machen. Und deswegen erfreut sich das Kenntnisgabeverfahren keine großen Beliebtheit. Spielt in der Praxis keine große Rolle.
Ja, das heißt also, trotz Kenntnisgabeverfahren kann ich immer noch ein normaler Bauherr
anstellen. Sie können einen Baugesuch stellen und können eine fertige Genehmigung.
Und dann habe ich auch entsprechende Rechtssicherheit.
Das macht auch in der Regel der Architekt, weil er natürlich auch diese Verantwortung nicht übernehmen will.
Ja, ich glaube natürlich auch ein entsprechendes Risiko nach Bauern. Bebauungsplan hin oder Bebauungsplan her. Das Thema Befreiung nochmal aufzugreifen, wenn ein Bebauungsplan besteht. Sie haben gesagt, das ist ja eigentlich schon ein Stück weit Ermessensspielraum der Genehmigungsbehörde. In der Regel spielt ja auch der Gemeinderat hier eine Rolle. Gerade jetzt bei kleineren Gemeinden, wo es im Gemeinderat noch entschieden wird, weil die ja die Planungshoheit haben. Da geht es, denke ich.
Ja, also die Ausnahme wird im Bebauungsplan vorgesehen und die Befreiung ist sozusagen außerhalb dessen, was der Bebauungsplan selbst voraussieht. Das ist letzten Endes das Instrument, um eine gewisse Einzelfallgerechtigkeit, Einzelfallkorrektur noch zu ermöglichen. Das ist in der Regel bei älteren Bebauungsplänen, die bestimmte Entwicklungen nicht vorhergesehen haben, erforderlich, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Diese Befreiung steht im Ermessen der Baurechtsbehörde. Ermessen heißt nicht Willkür, sondern heißt gebundenes Ermessen. Es gibt mehrere Möglichkeiten einer rechtmäßigen Entscheidung und es gibt eben auch Grenzen dafür. Und deswegen habe ich im Ergebnis dann keinen Anspruch auf Befreiung, sondern auf fehlerfreie Ermessensausübung. Die Beratung kann dafür sorgen, dass diese Ermessensgesichtspunkte richtig zusammengetragen werden. Bei der Befreiung, deswegen sprechen Sie zu Recht auch von der Gemeinde, bei der Befreiung kommt jetzt die Gemeinde mit ins Spiel, weil die Befreiung abweicht vom Bebauungsplan, ist die Gemeinde in ihrer Planungshoheit betroffen und wird mitbeteiligt. Und deswegen hat die Gemeinde über das Einvernehmen zu der Befreiung zu befinden und sitzt damit sozusagen neben der Baurechtsbehörde. Die Baurechtsbehörde kann die Entscheidung der Gemeinde ersetzen, muss es aber nicht.
Das heißt, das muss als parallel laufende Parts letztendlich einmal die Baurechtsbehörde, die berücht eben das Recht.
Gleiches Entscheidungsprogramm, zwei verschiedene Träger.
Und wer hat jetzt die Oberhand?
Kann man so nicht sagen. Also ohne die Befreiung kann die Baugenehmigung nicht erteilt werden, aber die Baugenehmigungsbehörde kann das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen und dann die Befreiung auch gegen den Willen der Gemeinde erteilen.
Ah ja, also
überlegt sie sich natürlich auch vorher, nicht zuletzt, weil der Landrat vom Kreistag gewählt wird und das ist ein Bürgermeister.
Das ist wieder der Punkt, den Sie ja vorhin auch angedeutet haben, das Thema Menschlichkeit spielt da doch auch eine Rolle und eben wie die jeweils agierenden miteinander einfach auskommen und arbeiten. Sieht man an vielen anderen Bauvorhaben, kenne ich aus eigener Erfahrung, manche Bauvorhaben gehen durch, manche gehen nicht durch. Ja, wenn man es entsprechend vorbereitet. Da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage. Wann macht es Sinn, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um mit der Baurechtsbehörde Kontakt aufzunehmen? Erst dann, wenn ich wirklich eine Bauvoranfrage habe oder vielleicht sogar schon vorher mal anzurufen und zu sagen, hört mal, ich möchte hier gerne bauen, kann ich mich von euch beraten lassen oder eure Expertise einholen, wie auch immer.
Das ist schwer allgemein zu sagen. Also es ist zunächst mal so, dass die Baurechtsbehörden ihre Hauptaufgabe in der Erteilung von Baugenehmigungen sehen oder in der Entscheidung über Baugenehmigungen, eigentlich schon noch in der Erteilung, nicht so sehr in der Ablehnung und nicht so sehr in der Beratung. Deswegen sagen die gerne, legt doch einfach einen Baugesuch vor und dann schauen wir uns das an. Vielleicht auch eine Bauvoranfrage, das ist genau dieses Mittel, wo man Einzelfragen vorweg klären kann, aber dann kann ich das natürlich auch mit einer Gebühr abrechnen. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Freiburg, große Städte, natürlich auch Beratungszentren mit versierten Leuten, die da sitzen und auf eine erste Anfrage adäquat reagieren können und die sagen dann häufig auch schon, wie es nach deren Einschätzung aussieht. Also das ist eine Möglichkeit, tatsächlich mit der Baurechtsbehörde im frühen Stadium zu klären. Alternativ natürlich mit einer entsprechenden Beratung, zum Beispiel durch eine Fachanwalt.
Also meine Erfahrung ist gerade im kleineren Bereich, einfach im Hausbereich oder so von mir ist, je früher man Kontakt aufnimmt, dann kennt man die Akteure auf der anderen Seite und die sind vorbereitet, die wissen, dass was kommt, manchmal ganz, ganz hilfreich sein kann.
Das ist eine Frage der Größe des Baurechtsamts. Wenn Sie bei der Stadt Freiburg ankündigen, dass Sie nächste Woche ein Baurechtsgesuch für ein Einfamilienhaus vorlegen werden, ja. Lächeln, aber es klingt ziemlich schön.
Ja, wenn ich im Raum sitze, dann wenn die Akteure einfach kleiner sind und sieht es dann sicher wieder anders aus. Wann macht es dann Sinn, wie gesagt,
mit der Gemeinde zu sprechen in einem früheren Stadium? Das kann schon Sinn machen, vor allem dann, wenn das wirklich kitzlig ist. Mhm. Ja, es kann eben sein, dass, also wenn Sie ein Bordell errichten wollen, dann müssen Sie mit dem Widerstand der Gemeinde rechnen. Und da ist es vielleicht ganz sinnvoll, frühzeitig zu klären, wie die Gemeinde dazu steht und können Sie es vielleicht auch lassen. Denn wenn die Gemeinde wirklich dagegen ist, hat sie die Mittel, auch dem Gesuch, der schon vorliegt, noch den Boden unter den Füßen zu entziehen. Mhm. Mit einer Veränderungssperre und mit einer Änderung des Bebauungsplans. Also auch dann, wenn das Vorhaben bisher zulässig wäre. Umgekehrt, wenn Sie zum Beispiel ein Vorhaben haben, was nach dem Bebauungsplan eindeutig nicht genehmigungsfähig ist, dann ist es natürlich sinnvoll, mit der Gemeinde zu sprechen, zu sagen, wäre nicht eine Möglichkeit, den Bebauungsplan zu ändern? Wollen wir nicht gemeinsam das Ding zum Erfolg bringen? Dann schafft die Gemeinde die geänderte Grundlage zur baurechtlichen Beurteilung durch einen neuen Bebauungsplan. Und auf der Grundlage muss dann die Baurechtsbehörde tatsächlich auch die Baugenehmigung erteilen. Das ist der häufigere Fall. Also wir sind seltener damit befasst, den Bebauungsplan nachträglich zu ändern, um ein Vorhaben zu verhindern und häufiger damit ein Vorhaben zu ermöglichen. Große Bauträger arbeiten häufig auf der Grundlage. Grundstück kaufen, Baurecht erweitern, Gewinn machen.
Ja, ich glaube, die werden Wahrscheinlich auch ihren Rat einholen, um zu eruieren, ob es überhaupt Sinn macht, so ein Vorgehen dann.
Je größer, desto früher.
Ja. Das wäre eigentlich auch die nächste Frage, wie früh soll ich eben zum Beispiel nicht nur mit Bauamt, sondern auch mit einem Rechtsberatung Kontakt aufnehmen. Das geht ja auch noch um das Thema Vertragsprüfung und solche Dinge, um mein Vorhaben möglichst reibungslos durchzuführen.
Also grundsätzlich empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem Berater, je früher, desto mehr. Aber es ist auf der anderen Seite nicht sinnvoll, bei jedem kleinen Vorhaben eine große Expertise oder ein großes Gutachten einzuholen. Ganz generell kann man sagen, die wirklichen Profis und unsere Dauermandanten, je länger man sich kennt, desto früher kommen sie. Denn die sitzen lieber mal genau auf diesem Sofa und besprechen mal eine halbe Stunde, wo die Hack und Ösen an einem bestimmten Vorhaben sind, als dass später, wenn Nachbaranwendungen vorliegen, plötzlich umgeplant werden muss und womöglich sich das alles überhaupt erst nicht mehr gangbar erweist. Also je erfahrener der Bauherr ist, desto früher lässt er sich beraten. Und dann natürlich nicht mit großen aufgeblähten Gutachten, sondern ganz konkret Anwalt oder wer auch immer der Experte sein soll. Das ist das Vorhaben, mit was muss ich rechnen?
Also im Prinzip erstmal eine Ersteinschätzung, eine Probe und dann gehen wir so Schritt für Schritt dann voran.
Ja, dann ordnen Sie auch die Probleme. Es gibt Probleme, die brauchen mehr Zeit, andere brauchen weniger. Mit denen, die viel Zeit brauchen, muss ich früher anfangen. Es gibt Probleme, da geht es um No-Gos. Wenn Sie zum Beispiel ein Außenbereichsvorhaben haben, das gegen Vorgaben der Raumordnung verstößt, dann müssen Sie sehr frühzeitig klären, ob Sie die Raumordnung auf Ihre Seite bringen. Dann kläre ich aber erst das, bevor ich die Fassadenfarbe entwerfe. Das muss man abschätzen und das ist eine Frage des Einzelfalls.
Es ist jetzt auch so, in der Regel werden Sie immer erst gerufen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Gilt für mich nicht, weil wir eben sehr viele Profis und Dauermandanten haben und die, wie gesagt, kommen eben frühzeitig. Manchmal werden wir gerufen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja. Und dann ist die Aufgabe entweder, das Kind wieder rauszuholen, das gelingt gelegentlich, oder vielleicht langjährige Prozesse zu vermeiden. Wenn ich weiß, das Vorhaben ist nicht mehr zu retten, dann sage ich das dem Mandanten. Und wenn er dann meint, er muss das aber erst noch 5 Jahre ausprozessieren, wird er dann immer Kollegen finden, die das gerne mit ihm tun.
Gut, das ist ein Risiko, ne? Ganz klar.
Das die Entscheidung des Mandanten ist immer
ist eine Entscheidung,
zu respektieren.
Ja, klar, natürlich, dann halt überlegen.
Aber er soll ihm beraten sein dabei und dann gibt es auch manchmal Gründe, riskante Vorhaben zu machen. Es gibt Leute, die fahren als Profis Autorennen. Man kann auch schwierige Baugenehmigungen durchprozessieren.
Ja, da ist halt natürlich immer die Frage, ob man das Zeit hat, sicher, also das ist Zeit, ist da auch Geld hier, was das
angeht. Die Frage ist Einzelfall. Manchmal muss man auch vielleicht den Musterprozess wirklich führen, aber das muss der Mandant entscheiden und muss darüber aufgeklärt sein. Der kleine, klassische Bauherr ist sicherlich nicht derjenige, der das deutsche Baurecht auf den Kopf stellen muss. Es sei denn, er hat dieses prinzipielle Interesse und wohnt andernfalls gut.
Ja, gut, da ist dann immer so ein Thema. Wir haben jetzt schon dreiviertel Uhr gesprochen über das Thema eben Bebauungsplan, ja, Bebauungsplan, nein. Der Bebauungsplan, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde eigentlich dieses Verfahren erstellt oder aufgestellt, um schneller, einfacher bauen zu können und der Gemeinde mehr Gestaltungsmöglichkeit geben zu können, ohne einen extrem hohen Aufwand an Einzelgenehmigungen zu erzielen. Sehe ich das richtig so?
Der Bebauungsplan ist die allgemeine Vorgabe, wo die Gemeinde ihre planerischen Vorstellungen für ein bestimmtes Gebiet zum Ausdruck bringt. Der Bebauungsplan gibt vor, nach Art und Maß der Nutzung, wie gebaut, ob und wie gebaut werden kann. Art der Nutzung heißt also Gewerbe, Wohnen und was auch immer, mit vielerlei Differenzierung im Einzelnen. Maß der Nutzung heißt also insbesondere an welcher Stelle, mit welcher Kubaturhöhe und so weiter. Das sind die klassischen Vorgaben des Bebauungsplans. Und das macht die Gemeinde, weil sie eine gewisse Einheitlichkeit im Gebiet gewährleisten will. Deswegen ist es auch wichtig, mit Befreiung erstmal zurückhaltend zu sein. Und diese Vorgaben hält sich der Bauherr und dann kann er das Baugesuch vorlegen. Die Baugenehmigungsbehörde macht in jedes Kästchen ein Häkchen und sagt, jawohl, das stimmt mit dem Bebauungsplan überein. Und dann kommt man in der Tat auch schnell zum Baurecht.
Das heißt also, der Bebauungsplan ist auch ein Mittel der gestalterischen Möglichkeit seitens der Gemeinde, um halt auch ein gewisses Bild der Gemeinde dann zu erzeugen.
Ausdruck der Planungshoheit der Gemeinde und das Mittel für städtebaulich geordnete Verhältnisse zu sorgen.
Was ich so feststelle, in manchen Gemeinden werden die Bebauungspläne wieder etwas großzügiger. Lange Zeit war ja wirklich die Hausfassade und alles geregelt, sagen wir mal, bis zur letzten Farbegebung und so weiter. In manchen Gemeinden habe ich jetzt den Eindruck, es wird wieder etwas gelockert. Also wenn man so die Baustile ansieht, wie ist da so Ihr Eindruck?
Ja, es gibt wie bei Krawatten bestimmte Moden, auch im Baurecht. Eine Zeit lang setzte man alles auf möglichst genaue Vorgaben, um zu zeigen, welche Expertise man auch bei der Gemeinde hat, genauer gesagt in ihrem Planungsbüro. Inzwischen ist das Stichwort Entfeinerung der Bauleitplanung, mehr Eigenverantwortung für den Bauherrn, größere Spielräume. Das sind Moden, da wird es immer Abweichungen und Änderungen geben und das wird sich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Aber also die Grundsätze sind eigentlich gleich. Bauleitplanung ist heute komplexer geworden, anspruchsvoller, nicht so sehr bei der Frage, an welcher Stelle man jetzt genau den Baukörper ansetzt, sondern was die ganzen anderen Voraussetzungen angeht. Es sind heute eben sehr, sehr viele Vorgaben, viel mehr als früher zu beachten, um überhaupt einen Bebauungsplan aufstellen zu können, insbesondere wenn es an diese ganzen Umweltbelange denken, die mit zu prüfen ist. Es dürfen nicht ins Überschwemmungsgebiet, es darf kein Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet dergleichen betroffen sein. Es darf nicht zu laut sein. Also es gibt vielerlei Vorgaben, Nachbargemeinden müssen berücksichtigt werden, raumordnerische Vorgaben müssen berücksichtigt werden. Das spielt alles in den Bebauungsplan rein. Das findet sich weniger in der Detailliertheit der Festsetzungen, aber es findet sich in den sozusagen Vorarbeiten für den Bebauungsplan und schlägt sich dann nieder in einer Begründung, die dann auch gerne mal 150 Seiten umfassen kann.
Sie haben es auch schon etwas angesprochen, das Thema Umweltschutz kommt ja auch immer mehr zum Tragen. Die aktuelle Diskussion kennt ja mittlerweile jeder. Ich sehe auch in Bebauungsplänen immer mehr Vorschriften oder dass bestimmte Energiesorten nur zulässig sind oder ein bestimmter Energieversorger nur genutzt werden darf oder ein lokales Blockheizkraftwerk installiert wird und da ist sowas zulässig.
Das ist zulässig und das Instrumentarium dafür ist in den letzten Jahren auch größer geworden. Im Grunde bis hin zur Verpflichtung der Gemeinden, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ich predige das schon seit Jahren, zum Teil bevor es diese Vorschriften gab, dass die Gemeinde sich mit den Themen auch auseinandersetzen soll.
Das heißt, hier kann ich als Gemeinde auch energiepolitisch oder umweltpolitisch dann entsprechende Weichen stellen.
Sie können zum Beispiel bestimmte Verbrennungsstoffe ausschließen, ja.
Oder das Energiestandards, was ja auch immer mehr kommt, das ist als Passivhausstandard oder zumindest KfW-40 so in die Richtung. Ja.
Wobei Sie da unterscheiden müssen, viele dieser Vorgaben, was jetzt den Energiebereich hat, manche sind tatsächlich gesetzt und wenden sich direkt an den Bauherrn. Manche sind Möglichkeiten, die die Gemeinde festsetzt. Und ein drittes, was eine große praktische Rolle spielt, wenn der, vor allem Bauträger, ist nicht der einfache Häuslebauer, wenn der Bauträger zur Gemeinde kommt, sagt die Gemeinde, okay, wir stellen den Bebauungsplan auf und dann gibt es parallel zu dem Bebauungsplan, wir nennen das planbegleitendes Vertragswerk, einen städtebaulichen Vertrag. Und in dem städtebaulichen Vertrag wird dann minutiös geregelt, was der Bauherr alles noch alles beachten muss, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, in Sachen Energieeffizienz und so weiter. Diese Verträge sind zum Teil länger als der Bebauungsplan, jetzt hat seine Begründung, gerade am Wochenende einen Vertrag entredigiert mit 35 Seiten, da steht also sehr viel drin, da kommen dann heute auch natürlich an sozialen Anforderungen dazu, sozialer Wohnungsbau und so weiter, Infrastrukturfolgekosten. Das sind alles Dinge, die das Bauen letzten Endes komplizierter machen, die natürlich den Bauern auch stärker belasten, die die Öffentlichkeit entlasten sollen, aber die natürlich für eine vernünftige Stelle beantworten sollen. Also es ist schon sinnvoll, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Das sind aber Gedanken, die macht sich die Gemeinde, die macht sich der große Bauträger, damit muss man den kleinen Häuselbauer nicht verrückt machen. Der kriegt die Vorgaben sehr viel einfacher und auch leichter umzusetzen.
Was ich immer wieder gerade auch bei Bodenstädte, zum Beispiel jetzt auch bei Karlsruhe antreffe, ist die Situation, dass die Städte, für den, der durchfährt, gibt es hier Bauland, aber die Stadt sagt, wir haben kein Bauland mehr, wir kriegen auch nichts genehmigt. Karlsruhe zum Beispiel hat jetzt einen neuen Plan vorgelegt, in den nächsten 15 Jahren kein einziges neues Baugebiet mehr, obwohl ja für den Laien, sage ich jetzt mal, Flächen da wären. Woran liegt das?
Also der Fläche sehen Sie zunächst mal nicht an, mit welchen Restriktionen sie belegt ist. Es gibt hier Informationssysteme, in denen Sie das Internet im Einzelnen rausziehen können. Zum Beispiel Landschaftsschutzgebiet sehen Sie nicht in der freien Natur, dass das hier besteht, können Sie nicht bauen. Überschwemmungsgebiete sehen Sie, solange das Hochwasser nicht drauf steht, nicht, und da steht es alle 100 Jahre, sehen Sie nicht, dass man da kein Baugebiet ausweisen kann. Also da gibt es zunächst mal viele Restriktionen. Und wenn Sie sich jetzt gerade so an der Rheinschiene nach Süden oder Norden vorstellen, da gibt es eine ganze Reihe von Gemeinden, die halt landschaftlich schön gelegen sind am Rhein oder im Schwarzwald, die haben praktisch überhaupt keine wirklich verfügbar freien Flächen, die nicht mit solchen Restriktionen belegt sind. Wenn Sie diese Flächen haben, dann gibt es raumordnerische Vorgaben, dass Sie da vielleicht trotzdem nicht hin dürfen. Sie dürfen zum Beispiel nicht abgehoben vom Siedlungszusammenhang irgendwo im Außenbereich wirklich ein neues Baugebiet ausweisen. Das merken die Kommunen schmerzlich, wenn sie beispielsweise ein interkommunales Gewerbegebiet auf die Grundstücksgrenze packen, was ja irgendwie auch nahe liegt. Das ist dann außerhalb jeden Zusammenhangs, da sagt die Raumordnung, nein, viel beachtet der Beschluss der letzten Jahre. Dann ist der Bewahrer wegen Verstoß gegen den Ziel der Raumordnung nichtig. Übrigens dann auch Normenkontrolle in einem späten Stadium, vielleicht sind die ersten Genehmigungen erteilt. Also das nochmal so als Nachklapp zu dem Thema, sehe ich den Bewahrer dann an und kann mich auf den verlassen? Prinzipiell erst dann, wenn ich ihn geprüft habe. So einfach ist das. Oder was also uns in den letzten Jahren auch viel beschäftigt hat, der sogenannte Flächenbedarf nach. Die Bebauungspläne müssen ja aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. Der Flächennutzungsplan ist genehmigungsbedürftig, also der wird nicht von der Gemeinde ohne Genehmigung der Rechtsaufsicht in Kraft gesetzt. Die Rechtsaufsicht prüft, ob ein Flächenbedarf besteht und wenn der nicht besteht, versagt sie die Genehmigung zu diesem Flächennutzungsplan und ohne den Flächennutzungsplan gibt es den Bebauungsplan nicht. Also das ist eine einfache Antwort auf Ihre einfache Frage, warum machen Gemeinden nicht mehr Baugebiete?
Also die Gemeinde zusammengefasst unterliegen auch jeder Menge Zwänge, unterschiedlich Stakulöre, auch übergeordnete Städte, wie insbesondere der Raumordnung, was Sie auch ja schon angesprochen haben, Dann müsste man seitens der Raumordnung, denken wir ja oftmals auch der Zersiedlung etwas entgegentreten, die ja mittlerweile auch überall eine Rolle spielt. Ne?
Richtigerweise.
Und da geht es dann mehr um das Thema Verdichtung. Bei anderen Gemeinden ist es so, was ich auch immer wieder mal gehört habe, dass zwar Bauland zwar theoretisch da wäre, auch theoretisch genehmigungsfähig, trotzdem kriegen sie es aus Raumordnungsgründen nicht genehmigt, weil dort dann gesagt wird, es gibt zu viele Baulücken. Was macht jetzt eine Gemeinde? Die kann ja die Eigentümer der Baulücken nicht verpflichten zu bauen, aber die steckt ja da auch in einem Zwang.
Alte Frage, nächste Frage. Die alte Frage war jetzt noch, welche Hindernisse ich habe, den Bebauungsplan aufzustellen. Dazu Nachtrag. Zu den Hindernissen zählt natürlich, ich habe keinen Bedarf. Warum habe ich keinen Bedarf? Weil ich noch viele Baulücken habe, die vorher zu nutzen sind.
So wird es dann gesehen.
Und daran knüpft jetzt Ihre Frage an. Wenn ich jetzt als Gemeinde in der Lage bin, ich habe noch freie Grundstücke, die Raumordnung guckt mir auf die Finger und lässt mich nicht neu ausweisen. Wie gehe ich dann mit diesen Baulücken um? Das ist ein Thema, das ich in Seminaren seit 5 Jahren auch immer wieder intensiv behandle, das sich in der Praxis noch relativ geringer Beliebtheit erfreut, was er übrigens Palmer in Tübingen auch gerade entdeckt hat letztes Jahr und propagiert. Ja, wir müssen mit Baulücken bewusster umgehen. Wir müssen ganz bestimmt Potenziale in den bebauten Gebieten mehr nutzen. Sie haben dort keinerlei Infrastrukturaufwendungen, Sie müssen keine neue Straße, keine neue Leitung legen, sonst irgendwas. Alles ist da, ja, spart der Öffentlichkeit natürlich auch Kosten, schont die freie Natur. Also es liegt auf der Hand, dass man an der Stelle tatsächlich angreifen muss. Und ich frage bei solchen Sachen, ich mache ja vielfach Kommunalberatung und halte Seminare seit Jahren auch zu dem Thema und mache Bürgerversammlungen für Gemeinden zu dem Thema. Und dann kommt natürlich immer auch die Frage, ja, ich frage überhaupt immer gerne, bevor wir was machen, lohnt sich das? Von wie vielen Grundstücken reden wir? Und dann heißt es, ja gut, das sind in der Gemeinde 5 Grundstücke. Sie finden in Gemeinden bei 2000 Einwohnern locker 150 Grundstücke, die sich zu einer Bebauung eignen. Und 150 Grundstücke sind in der Regel 450 Wohnungen, wahrscheinlich mehr. Ja? Nur damit wir wissen, von welcher Dimension wir sprechen.
Ja,
es lohnt sich also darüber nachzudenken.
Was hat aber die Gemeinde da für Handlungsspielraum? Wie gesagt, sie kann ja die Eigentümer nicht verpflichten, was aufzubauen. Das heißt, sie muss einfach mit Engelszungen. So.
Es gibt das Instrument des Baugebots, von dem sehr wenig Gebrauch gemacht wird. Und das besteht einfach darin, zu sagen, Bauherr, aus städtebaulichen Gründen besteht Bedarf, dieses Grundstück zu bebauen. Mhm. Dann redet man miteinander mit Engelszungen. Wenn aber die Engelszungen zum Erfolg nicht führen, dann hat die Gemeinde die Möglichkeit, ein Baugebot zu erlassen. Und ich habe mal selbst als Anlass eines solchen Seminars recherchiert, die überwiegende Zahl von Entscheidungen zu Baugeboten waren zugunsten der Gemeinde. Also man muss von den Mitteln nur Gebrauch machen. Nun gibt es Gründe, bestimmte Grundstücke unbebaut zu lassen. Das berühmte Enkelgrundstück, das möchte jemand ganz konkret vorhalten. In solchen Fällen ist es sicherlich Blödsinn, als Gemeinde den Konflikt zu suchen. Aber es gibt Fälle, wo jemand, und zwar, also die Fälle werden mehr werden, kann ich Ihnen vorhersagen, die Zinsentwicklung betrachten. Ja, bevor ich Negativzinsen zahle auf der Sparkasse, kaufe ich mir doch lieber ein Grundstück mit einem gesicherten Wertzuwachs, also Stand der letzten 10 Jahre von 5%, möglichst in Bodensee oder sonst eine günstige Lage. Also Sie merken, man muss immer diesen wirtschaftlichen Zusammenhang sehen. Es geht jetzt nicht nur darum, was sagt die Kommentarliteratur zu den Voraussetzungen, sondern man muss sehen, was steckt da dahinter. Der ganz einfache Urgrund des Baugebots ist Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und deswegen, es gibt geeignete Grundstücke, da kann man an die Gemeinde herantreten und sagen, kümmere dich bitte mal um dieses Grundstück und notfalls mit den Mitteln des Baugebots.
Also das wäre dann praktisch die einzige Handhabe, die eine Gemeinde hat, um doch halt wieder Bauland zu bekommen. Und wie sieht das in den Bereichen aus? Ich kenne das jetzt auch zum Beispiel von meinen Eltern, da ist das Grundstück 25 A groß, was mir ja schon riesig erscheint. Kann die Gemeinde dann auch verpflichten, Grundstücke zu teilen, um so eine Bebaubarkeit herzustellen? Oder ist es dann einfach der Eigentümer überlassen, wie er das dann verwendet, wie er dieses Gebot oder diese Auflage erfüllt?
Also Teilungsgebot gibt es nicht, aber ein Baugebot gibt es in der Tat. Und da kann die Gemeinde dann nicht vorschreiben, wie gebaut wird, aber das gebaut wird. Und der Bauherr kann dann immer noch in den Grenzen des Bebauungsplans oder eben der Umgebungsbebauung sagen, wie er das machen möchte. Aber die Gemeinde kann dafür sorgen, dass er substanziell baut. Also nicht eine alibi Veranstaltung mit Tonhütte, sondern dass er substanziell baut.
Also, da gibt es dann doch die Möglichkeit, wie Sie sagen, wird mit Sicherheit in Zukunft öfter genutzt werden.
Eben aber das ist ein eher politisches Thema. Also das ist jetzt weniger das Thema, das den einzelnen Bauherrn interessiert. Wenn ich in großer Wohnungsnot wäre, dann würde ich mir anschauen in der Gemeinde, wo ich hin will, wie viele freie Grundstücke es gibt, und dann würde ich die Gemeinde mal nachfragen, was sie eigentlich tut, um das Bauland zu mobilisieren. Ja. Aber das ist eine politische Herangehensweise und das ist eine Geschichte, die auch etwas längere Atem
braucht. Da braucht man eben diese Sachen längere Atem, da braucht man schon entsprechende Vorlauf. Das heißt, es lohnt sich eigentlich wieder nur für Investoren, wenn es um größere Projekte geht.
Ja. Aber es lohnt sich natürlich vor allem für Gemeinden, darüber nachzudenken. Mein Standardsatz zum Thema Baugebot ist immer, nicht anwenden, androhen. Das soll reichen.
Ja, manchmal das Gespräch, wie vorhin schon gesagt, sichert die Engelszungen reichen nicht immer. Manchmal muss man die Engelszungen vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, aber wenn ich jetzt einen Plan habe, gibt es noch gewisse Unsicherheit. Das heißt, diese Unsicherheit kann ich nur, ich möchte es einfach nochmal auf den Punkt bringen, weil ich glaube, das ist doch schon ein wichtiger Punkt für viele Bauherren. Nur dadurch beseitigen, dass ich wirklich dann auf der einen Seite nicht nach einem Kenntnisgabeverfahren baue, sondern wirklich einen Bauantrag stelle und der dann auch genehmigt wird, beziehungsweise mich halt im Vorfeld entsprechend beraten lasse, um diese Sicherheit herzustellen.
Also die Rechtssicherheit, die Sie für Ihr Baugesuch wollen, die geht in der ganzen Reihe von Stufen. Sie checken zunächst mal, was die rechtliche Grundlage ist und wie sicher die ist. Wenn sie nicht ganz sicher ist, machen Sie eine Bauvoranfrage. Klären dann jedenfalls mal die Bebaubarkeit, das bestimmen Sie genau im Umfang, was da geprüft wird. Auf dieser Grundlage holen Sie sich dann die Baugenehmigung. Also nicht Kenntnisgabe, sondern richtige Baugenehmigung. Dann sorgen Sie dafür, dass die Baugenehmigung nicht nur den Nachbarn zugestellt wird, wie es im Gesetz steht, sondern allen, die sonst betroffen sein können.
Wer ist das?
Das können Nachbar sein, da ist ein öffentlicher Weg dazwischen, es sind Angrenzer im weiteren Sinne, aber eben nicht solche, die zu benachrichtigen sind. Dann setzt diese Benachrichtigung eine Rechtsmittelfrist im Laufe. Dann wissen Sie nach 4 Wochen, ob die dagegen sind oder nicht. Und dann müssen die natürlich auch begründen und dann können Sie sich damit auseinandersetzen. Im Ergebnis haben Sie am Schluss eine Baugenehmigung, die bestandskräftig ist, also von niemandem mehr angebrochen werden kann. Und auf dieser Grundlage können Sie dann rechtssicher bauen.
Kann ich diese Genehmigung danach auch einfach händisch einholen, indem ich zum Nachbar gehe und sage, lieber Nachbar, ich möchte bauen, hier ist der Bauantrag oder Bauplan, bist du einverstanden? Und dann formloses Formular doch ausfüllen lassen oder braucht es gewisse Rechtsvorschriften, die beachtet werden, also in der gewisse Form Vorschriften?
Also der Sache nach ist diese Erklärung des Nachbarn eine öffentlich-rechtliche Erklärung gegenüber der Baurechtsbehörde und wird so eingeholt, dass im angrenzenden Anhörungsverfahren der Nachbar förmlich benachrichtigt wird, dass es ein Bauvorhaben gibt, ohne weitere Einzelheiten, und dass er sich dazu Einsicht verschaffen kann. Und wenn er nicht sagt, dass dann halt innerhalb kurzer Frist da endgültig ausgeschlossen ist, also kein Widerspruch, keine Anwendungsklage und so weiter mehr erheben kann. Diese 4 Wochen der Angrenzeranhörung kann ich verkürzen, wenn ich als Bauherr mit dem Baugesuch zum Nachbarn gehe und er unterschreibt, Kenntnis genommen, keine Einwendungen gegen das Bauamt. Das muss als Beweis schriftlich sein, aber ansonsten völlig formlos. Ja. Das kann man als Abkürzung
dann verwenden. Und das wird dann auch von der öffentlichen Hand oder vom Baurechtsamt dann auch anerkannt.
Genau. Wir haben ja kein eigenes Interesse an dieser Anhörung, sondern das Interesse hat im Kern immer der Bauherr. Ja, das merken Sie auch dem, was ich eben sagte, der Bauherr hat das größte Interesse an Rechtssicherheit. Und je mehr vorher beteiligt sind, desto sicherer kann er sich darauf verlassen, das hat keiner vorgetragen, also sind die jetzt ausgeschlossen. Wir nennen das materielle Präklusion.
Wenn ich jetzt so einen Bauantrag stelle, gibt es da bestimmte Fristen, die die Gemeinde einhalten muss, wo ich jetzt als Bauherr damit rechnen kann, dass man über meinen Bauantrag beraten oder entschieden wird?
Ja, die LBO hat seit einigen Jahren Fristen, ganz früher mal...
LBO ist Landesbauordnung.
Früher hat man das aus der VBU, Verwaltungsgerichtsordnung, abgeleitet, da waren es 3 Monate, die Fristen sind jetzt etwas kürzer. Die gelten aber immer erst ab Vollständigkeit des Baugesuchs. Das heißt, das Baugesuch muss vollständig vorliegen, das wird geprüft, das kommt über die Gemeinde, dann beim Landratsamt, Und ab dieser Vollständigkeit, die schriftlich bescheinigt wird, läuft dann die Frist von 2 Monaten bis zur Genehmigung. Die Frist wird häufig nicht eingehalten, in manchen Gemeinden fast nie. Das bleibt im Wesentlichen folgenlos. Da könnte man über Schadensersatzansprüche diskutieren, werden aber praktisch nie geltend gemacht, weil die meisten dann später vielleicht mal wieder mit der Stadt reden können wollen. Und was diese Vollständigkeit angeht, also wir nennen das auch scherzhaft Unvollständigkeitsbescheinigung, weil man den Eindruck hat, dass die Behörde, aber die tut da nichts Falsches, akribisch sucht, ist denn wirklich alles vorgelegt. Und es ist schon erstaunlich, dass sehr viele Baugesuche eben tatsächlich nicht vollständig sind und dann läuft halt die Frist nicht. Die Architekten ärgern das immer furchtbar, vor allem wenn diese Nichtvollständigkeitsbescheinigung, also die Anforderung weiterer Unterlagen, nicht über den Architekten erfolgt, sondern direkt an den Bauherrn. Dann denkt der Bauherr, der Architekt ist unfähig. Ich kenne wenige Architekten, keine Architekten, die noch nie eine Unvollständigkeit bescheinigt bekommen haben. Ja, also es ist nicht immer ganz einfach, das immer komplett zu haben. Aber das Bestreben muss natürlich sein, möglichst schnell komplett vollständiges Baugesuch und dann wird die Behörde das prüfen, wird das bescheinigt und dann laufen die Fristen. Die werden nicht eingehalten, aber wie gesagt, das ist ja dann auf meiner Platte.
Gehen wir zurück nochmal zum Thema Erschließung. Was ich feststelle, dass ja früher haben die Gemeinde ihre Baugebiete in eigener Regie erschlossen. Mittlerweile werden ja immer mehr kommunale Entwicklungsträger oder auch Fremdfirmen damit beauftragt. Woran liegt das?
Die Gemeinden sind vielfach einfach überfordert, wenn sie sich um ein großes neues Baugebiet noch kümmern müssen. Da brauchen sie auch eine ganze Menge Expertise. Sie brauchen die richtigen Unternehmen an der Hand. Das ist heutzutage schwierig genug, weil sie kriegen ja kaum Unternehmen. Wird auch der einfache Häuslebauer. Und das gilt für die Gemeinde im Erschließungsbereich genauso. Dann hängt eine ganze Menge von Überwachungs- und Abrechnungsaufgaben dran. Da ist die Gemeinde oft gut beraten, zumal kleine Gemeinden, wenn sie das einer der 2, 3 großen Entwicklungsgesellschaften im Land überlässt. Die arbeiten nach meiner Kenntnis sehr sorgfältig, zuverlässig, auch ziemlich nicht überteuert. Also das ist ein guter Weg.
Also einfach aus Kompetenzgründen, weil die Anforderungen mittlerweile auch deutlich gestiegen sind zu früheren Jahren.
Spezialisierung. Davon, wovon wir im Baurecht sprachen. Also ich kann nicht gleichzeitig Mietrecht und Sozialhilferecht und Baurecht und Emissionsschutzrecht, sondern
die Aufgaben einer Gemeinde sind auch recht vielfältig.
Und bei der Gemeinde, die muss ja auch gucken, wie sie ihre Aufgaben bündelt und ihr Personal einsetzt. Ja. Und gutes Personal im Baurechtsbereich heute ist für die Baurechtsbehörden, für die Gemeinden dramatisch schwer geworden zu finden.
Ja, in vielen anderen Bereichen, aber das Thema gutes Personal ist überall schwierig. Ne?
Und dann jagt man sich die Leute natürlich gegenseitig ab. Klar, man muss ja die Lücken füllen und dann entsteht es an der nächsten Stelle. Also, man muss schon sehen, also ich sprach vorher so ein bisschen lästerlich über diese nicht eingehaltenen Fristen, aber man muss sehen, dass die Baurechtsbehörden oft einfach, die sind wirklich gutwillig, also ich kenne ja viele Leute aus einem engen Kontakt, die sind absolut gutwillig und arbeiten auch weit über die Grenzen ihrer beamtenrechtlichen Mussstunden, aber irgendwann ist halt einfach Schicht und dann kann man es halt nicht mehr. Die Sachen werden ja nicht leichter. Und dann bleiben die Sachen liegen. Nicht aus Bosheit, sondern
einfach mal das einmal. Ich meine, darum geht es mir ja auch in diesem Interview, um auch mal Verständnis für die andere Seite zu bringen, welchen Zwängen eben jetzt zum Beispiel die öffentliche Hand halt auch unterworfen ist. Ja. Oder wenn ich jetzt, ich sprach jetzt auch an in Karlsruhe, da höre ich wieder Bauherren, was dann heißt, unter 6 Monaten geht schon gar nichts mehr. Weil halt einfach, ja.
Könnte ich auch mal Stelle nennen.
Da glaube ich nicht sofort, dass da Karlsruhe sicher nicht die einzige ist.
Das ist für den Bauherrn natürlich dramatisch, muss man sehen, weil der also zum Teil muss der raus und aus seiner Mietwohnung oder hat vielleicht verkauft und zu kurze Fristen bemessen, sowas wäre ich auch immer anfällig. Und dann ist er darauf angewiesen, dass er eine Baugenehmigung hat, damit er endlich anfangen kann. Man kann dann mal schwarz anfangen, aber das ist auch nicht das Mittel der Wahl. Also man muss sehen, dass man da auf beiden Seiten wirklich große Schwierigkeiten hat und man muss schauen, wie man das zusammenführt. Es wird für Baurechtsbehörden auch nicht leichter, wenn immer mehr Nachbarn kommen und immer genauere Details dann auch noch wissen wollen. Und ja, also man muss einfach mal sehen, wie der Alltag in so einer Baurechtsbehörde auch abläuft. Die prüfen nicht in aller Ruhe einen Baugesuch, sondern da klingt ein ständiges Telefon. Jemand will etwas wissen, möglichst genau natürlich wissen, weil er auch gegen irgendwas ist. Das ist gar keine konstruktive Arbeit, aus der Sicht des Nachbarn, der das abwehren will, irgendwie verständlich, aber natürlich lästig. Es war alles Arbeit und das verzögert alles.
Natürlich. Was kann ich dann als Bauherr aus meiner Sicht tun, um das der Genehmigungsbehörde einfacher zu machen? Ich will es mal so zu formulieren. Eins haben Sie ja schon angesprochen, mit dem entsprechenden Formular einfach oder Bauantrag zum Nachbar zu gehen und das Einverständnis schon mal selber einzuholen, braucht schon die Gemeinde nicht zu machen. Gibt es andere Punkte, die ich als Bauherr tun könnte, um es der Baurechtsbehörde die Genehmigungsphase zu vereinfachen und somit eventuell auch zu beschleunigen?
Also das Wichtigste ist einfach mal ein vollständiges Baugesuch. Möglichst genehmigungsfähig.
Klar, ich meine, wenn es 10-mal auf dem Tisch liegt, hat jeder Mitarbeiter auf der Baurechtsbehörde immer weniger Lust, das Ding nochmal in die Hand zu nehmen.
Die bescheinigen die Unvollständigkeit nicht als Jux, sondern weil sie müssen. Und haben lieber ein vollständiges Baugesuch, möglichst eines des Genehmigungswesens, weil die nämlich auch immer genehmigen, als die Genehmigung abzulehnen. Das ist vollkommen eindeutig, Statisten sind in anderen Ämtern. Was möchtest du Details? Nicht im Baurechtsamt. Das ist sicherlich ganz wichtig. Mit den Nachbarn, also diese schon eingeholte Zustimmung der Nachbarn, das ist jetzt nicht der springende Punkt. Die 4 Wochen, die Baurechtsbehörde abwarten müsste, die wartet sie sowieso ab. Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass die Nachbarn einverstanden sind, entweder weil sie nichts sagen oder weil sie es fertig bestätigt haben. Es gibt Nachbarn, die man ins Boot holen kann, indem man einfach frühzeitig mit ihnen spricht. Das ist sicherlich auch eine Empfehlung, mit dem Nachbarn zu reden. Ich habe das und das vor, ist das wirklich okay? Und, vermiedener Streit ist gespannte Arbeitszeit. Und gespannte Arbeitszeit ist Beschleunigung im nächsten Format. So einfach sind die Zusammenhänge.
Ja, wie in anderen Bereichen auch miteinander reden, bringt halt meistens weiter, wie vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Wer hat das denn schon gerne? Egal, ob ich jetzt das Baurechtsamt nehme oder den Nachbar oder wie auch immer.
Und das gilt natürlich auch im Baurechtsbereich, wie sonst im Leben. Je höher der mögliche Gewinn, desto höher das damit korrespondierende Risiko. Und wenn Sie halt baurechtlich an die Grenzen gehen, haben Sie auch ein höheres Risiko. Ich habe Bauträger in der Klientel, die immer noch mal mehr brauchen, als der Bebauungsplan hergibt. Ja, da muss man den Bebauungsplan halt ändern oder das Risiko aushalten. Das geht gut, viele Male, bringt viel Geld und manchmal geht es halt nicht gut und dann wartet man 2 Jahre. Das kann man sich als privater Bauherr auch überlegen, ob man wirklich an der Stelle die Mauer braucht oder ob man das nicht vielleicht in einer Form gemeinsam lösen kann. Sind die Baurechtsbehörden bestimmt dankbar.
Ja, das sind halt die Punkte, die wir vorhin schon angesprochen haben, frühzeitig Kontakt aufzunehmen, dann kann man darauf reagieren und kann das Risiko einfach auch besser einschätzen. Kann jeder für sich entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein oder lasse ich es halt überweichen und suche vielleicht nach einer anderen Lösung.
Das gilt im Übrigen auch außerhalb des öffentlichen Baurechts. Das gilt natürlich schon bei der Grundstücksbeschaffung, also es gilt eigentlich schon beim Kaufvertrag. Meine Profikunden und Vorhabenträger, die ich zum Teil seit 1985 betreue, die kommen frühzeitig und die kommen dann auch oft schon mit dem noch nicht abgeschlossenen Kaufvertrag. Die sichern sich eine Option, damit nicht später jemand anders die Früchte erntet, die sie angefangen haben. Die sichern sich das Grundstück, dann klären sie die Baurechte und dann ziehen sie die Option, also nehmen endgültig das Grundstück und dann wissen sie, dass sie darauf bauen können und dass es alles funktioniert.
Ist sowas für den Leiden, ich sage jetzt mal Häuslebauer, überhaupt eine Option? Weil mittlerweile gerade in Ballungsgebieten heißt es ja, wer zuerst unterschreibt, der kriegt das Grundstück, weil der Verkäufer ja entscheidet, wer es kriegt und nicht mehr der Käufer. Weil es gerade im privaten Wohnungsbaubereich haben wir da doch schon einen Verkäufermarkt.
Also Sie beschreiben die Situation vollkommen richtig, Herr Wacker, aber es ist schon so, dass wenn Sie mit einer klaren Fragestellung, mit einer klaren Vorstellung, was Sie eigentlich bauen wollen, in der Situation, Sie überschreiben ja nicht heute Abend den Vertrag, den Sie heute früh angeboten bekommen haben. Sie haben ja allein schon da diese Beratungsfrist von
2 Wochen eigentlich. Ja.
Und in der Zeit, also zu einem Fachmann zu gehen, zu sagen, was droht mir denn da, kann ich das so machen, das ist in der Regel eigentlich schon drin. Und ich bin für kurzfristige Termine durchaus nur zu haben, nicht um dann 3 Tage lang Gutachten zu schreiben, aber um einen Blick drauf zu werfen, wo die Risiken sind. Und diese Ersteinschätzung, die würde ich mir, bevor ich das Grundstück kaufe, schon holen. Und ich erlebe das immer wieder, dass tatsächlich Leute kommen in so einem frühen Stadium und da gibt es verhältnismäßig viele Fälle, wo man sagt, das wird nicht funktionieren, Wohnbebau im Gewerbegebiet. Ja, brauchen wir nicht lang philosophieren, das ist nicht genehmigungsfähig. Auch nicht, wenn ich das Vorhaben betreue. Oder in der Bauvoranfrage in einem denkmalgeschützten Ensemble, da ist klar, dass die Gemeinde dagegen ist und dann wird die Mauer weit rausgeschoben, ja, dann ergreift die Mittel halt, die Gemeinde halt doch noch Mittel, um das abzuwehren. Das sind Dinge, die man relativ schnell erkennt und dann kann man sich darauf einstellen. Das heißt nicht, man muss das Risiko nicht eingehen, aber man kennt es noch. Und das ist etwas, wofür ich mich eigentlich einsetze, dass man bewusste Entscheidungen trifft, optimiert in der Situation. Das wird nicht immer richtig sein, aber man hat dann alles Mögliche getan.
Das heißt also, Sie haben, so, haben schon darüber gesprochen, diese 14 Tage, wenn ich jetzt ein Grundstück heute kaufe, dann kriege ich ja den Notarvertrag erstmal zugeschickt, dann muss ich 14, nach dem Gesetzgeber zumindest, 14 Tage Zeit haben, um diesen Vertrag zu prüfen. Vorher darf der Notar eigentlich keinen Termin machen. Das heißt, in der Zeit, das wäre im Prinzip dann die Option, die Sie jetzt genannt haben, dann eben diese Rechtssicherheit herstellen oder halt gucken, dass Sie innerhalb von 14 Tagen die Informationen bekommen, die ich benötige. Sie haben es ja schon angesprochen, manchmal einfach auch einen kurzfristigen Termin dann realisieren, weil ich habe ja bei uns, zumindest in Deutschland, ja die Möglichkeit, beim Notar zu sitzen und wieder zu gehen. Es zählt ja erst dort die Unterschrift, ist wirklich rechtsverbindlich. Alles andere ist dann nur optional oder halt eine Absichtserklärung. Reicht das in der Regel, diese 14 Tage?
Ja.
Also für eine grobe Vorentscheidung und Risikoabschätzung sollte das in der Regel dann ausreichen.
Das heißt nicht, dass man in 14 Tagen jede berechtigte Frage klären kann, aber eine Einschätzung oder Risiken liegen, reicht das auch. Und in vielen Fällen, also die ich einfach aus meiner Praxis kenne, kann ich sagen, hätte man auf den ersten Blick auf die Probleme hingewiesen und dann hätte man entschieden, ob man vielleicht beim Notar das aufschiebt oder ob man dann doch mit einer Option arbeitet. Also man kann dann vielerlei Folgerungen daraus ziehen, aber man kann sich frühzeitig beraten und damit man übersparen.
Also der Tipp wäre dann eindeutig, Ja zu sagen zum Grundstück und dann einfach die Zeit zu nutzen bis zum Notartermin, um diese Optionen und diese Möglichkeiten zu klären. War ja gerade vorhin, wie ich vorhin schon angedeutet, auch beim Bodengutachter dort ist ja genau das gleiche Thema. Auf was lasse ich mich bei einem Grundstück unter Umständen ein? Weil ja je nach Beschaffenheit, die man nicht immer sieht, die Folgekosten doch ganz immens sein können.
Man muss differenzieren. Also ich bin kein Freund davon, jetzt jedem privaten Bauern zu sagen, er müsse das alles erst nochmal rechtlich im Detail untersuchen lassen. Man muss die Kirche im Dorf lassen und das Frage auch der Verhältnismäßigkeit. Aber es lohnt sich sehr oft tatsächlich mal in einem frühen Stadium noch ein paar Mal draufschauen zu lassen, der dann sagt, da und da könnte was liegen. Das gilt jetzt also für das Baurechtliche genauso wie vorgelagert, was jetzt nicht mehr mal Bericht ist, den eigenen Grundschutz kauft. Ja, zum Beispiel, ob da Pacht- oder mietvertragliche Verpflichtungen sind, aus denen ich nicht rausbaue, ob da Grundbuchbelastungen sind, ob da als Grundbuchbelastungen, die schaut man sowieso nach, aber ob zum Beispiel im Baulastenverzeichnis was eingetragen ist. Das ist was häufig übersehen wird. Im Grunde eine ganze Due Diligence, wie man sie heute macht, wird ein Unternehmenskauf, da wird eine große Liste abgearbeitet, so muss man es im Grunde beim Grundstückkauf auch machen. Und das würde ich in einer sehr einfachen, abgespeckten Form als Privater vor dem Grundstückskauf auch machen.
Ja, auch dort eine gewisse Sicherheit herzustellen, weil doch viel dranhängt, viel Folgekosten unter Umständen und so und auch das Projekt einfach auch gefährdet sein kann.
Also ich spreche für den Bereich außerhalb des Baurechts, für den ich stehe, also auch zum Beispiel den Grundstück, Immobilien, Vertragsrechtler zu fragen, was muss ich da noch beachten?
Ja, da sind auch viele Fallstricke, genügend Fallstricke drin.
Da sind genügend, an denen man sich verbauen kann.
Was sind so die häufigsten Probleme, die an Sie herangetragen werden oder bei denen man in diesen Bereichen spricht? Was jetzt zum Beispiel Grundstücks- oder Objektkauf anbelangt?
Also für das, was jetzt dem Baurecht wirklich vorgelagert ist, das ist jetzt nicht so sehr mein Bericht, was den Grundstückskauf angeht, dafür gibt es andere Experten.
Also ein Baurecht, was Sie da, wenn es um die Genehmigungsphase im Prinzip geht?
Im Baurecht ist die allererste Frage natürlich, ob das Bauvorhaben nach dem Bebauungsplan oder nach der Umgebung genehmigungsfähig ist. Das ist eben das, was eigentlich der Architekt ein Stück weit kann, aber eben nicht abschließend. Wenn ich den Bebauungsplan habe und mich damit nicht ganz begnügen will, wie die Chancen sind auf eine Befreiung. Ich sollte auf jeden Fall kennen die Grenzen nachbarschützender Rechte, weil die Verletzung nachbarschützender Rechte zur Anfechtung führt und das im allerschlimmsten Fall auch noch zu einer späteren Rückbauverfügung. Und ja, ich sollte wissen, ob der Bebauungsplan, auf den ich mich da verlasse, ob der auch wirklich eine Sichtprüfung zumindest standhält. Ein Bebauungsplan, von dem ich nach 10 Minuten sage, da habe ich einen Ewigkeitsmangel, auf den würde ich das erstmal nichts bauen. Das sind so die Dinge, die man auf die Schnelle wirklich am Anfang sieht.
Also da habe ich dann trotzdem schon viele Möglichkeiten, auch als privater Bauherr einfach mein ganzes Vorhaben vorab zu prüfen und dann auf sicheren Beinen zu stehen und so, dass es hinterher auch weniger Stress gibt, weil die meisten Probleme kommen ja dann eben.
So soll es sein.
Dann hinterher, weil ich vorher ja, vielleicht keinen Experten mal eingeholt habe oder halt selber gemeint habe, ich bin so schlau und weiß alles immer das eigene Thema.
Es geht auch gar nicht darum, vielleicht nur komplizierte Verfahren zu vermeiden, aber man kann auch komplizierte Verfahren optimieren. Man kann die zum Beispiel so begleiten, dass sie möglichst schnell zum Ziel führen. Man kann, wenn man vielleicht auch noch die richtigen Leute kennt, die richtigen Experten am Tisch holen. Das ist alles auch so ein Thema, was noch zusätzlich zu dem kommt, was man selbst sagen kann. Wenn jemand ständig mit Bauvorhaben, Baugenehmigungen zu tun hat, dann kennt er natürlich auch das ganze Umfeld. Und dann weiß er, an wen er, auf wen er zugreifen kann und wen er anruft, der immer am Telefon sagt, da und da könnte ein Problem sein. Das genügt mal für eine erste Einschätzung. Und dann sieht man, wo es weitergeht.
Das Thema Baurecht ist dann Landesrecht. Das, wir sprachen ja vorhin von der Landesbauordnung LBO. Das ist in jedem Bundesland anders, obwohl es da mittlerweile Bestrebungen gibt oder eigentlich eine Empfehlung seitens des Bundes, diese Landesbaurechte zu harmonisieren und anzugleichen. Wie weit ist man da eigentlich? Ich glaube, Baden-Württemberg ist da ziemlich weit voran.
Also vor solchen Empfehlungen des Bundes sollte man sich dringlich hüten. Das geht nicht nur im Bildungsbereich. Ich habe eigentlich Fleisch der Verteidiger der Kultushoheit der Länder bin und überhaupt nicht Seite von bundesrechtlichen Einmischungen. Das gilt eigentlich auch für die Landesbauordnung. Das ist klassisches Landesrecht. Ich bin auch ein ganz klarer Verfechter des Föderalismus in Deutschland. Gut, wenn man zwar nicht Bayer, aber Unterfranke ist und dann in Baden-Württemberg lebt, dann hat man natürlich ein entsprechendes Umfeld, in diesen Ländern jeweils sehr gut zu dienen. Die Landesbauordnungen unterscheiden sich nicht sehr. Die richten sich alle aus an der Musterbauordnung. Aber ich will Ihnen keinen Vortrag über Föderalismus halten. Es lohnt sich, dass die einzelnen Länder auf ihre Bedarfe, die sich ja auch etwas unterscheiden, sehen und danach ihre Bauordnungen ausrichten.
Das heißt also, Sie haben es auch schon mehrfach erwähnt, das Thema Architekt, wo ja doch eine relativ hohe Fehlerquelle liegt, was Baugenehmigung anbelangt. Auch beim Architekt drauf zu schauen, in welchen Ländern baut er hauptsächlich, dass er wirklich das Landesbaurecht auch kann und nicht in 10 Bundesländern dann plötzlich tätig ist und ja, alles
oberflächlich. Ich bin in 10 Bundesländern tätig und arbeite mit 10 verschiedenen Landesbauordnungen. Also
das geht natürlich.
Man eher selten in Hamburg, aber in Niedersachsen haben wir mehrere laufende Verfahren, Hessen und gelegentlich in Bayern, sind ein bisschen zurückhaltend. Mit Anwälten von auswärts, aber auch da haben wir mehrere Verfahren. Da gibt es schon eine ganze Menge. Sie haben heute überall Zugriff auf die Gesetze, aber schon übers Internet, aber natürlich auf die entsprechenden Datenbanken und deswegen ist eigentlich jede Bauordnung sehr schnell vertraut. Das macht kein Problem, das gleiche gilt für Architekten. Also die können auch in jedem Bundesland bauen und die großen Büros, das Chippendale in Berlin ist, aber die arbeiten natürlich
dann auch
bundesweit. Aber man muss sich natürlich die jeweilige Bauordnung schon anschauen. Man sollte nicht mit der bayerischen Bauordnung und ihren Abstandsgrenzen in Baden-Württemberg hantieren.
Ja. Ja, das ist das Ding. Aber ich glaube, das habe ich auch schon erlebt, weil gerade so würde ich das nicht bald weg von der Rheinland-Pfalz. Wir haben gerade über den Rhein und erlebe ich dann doch immer wieder mal Unterschiede. Und das ist nicht jedem Bauherr klar, ob es jetzt Grenzabstände sind oder die Größe der Garage, wie auch immer. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, das aus Ihrer Sicht, aber daran scheitert es ja oft, dass. Das war ja auch eingangs eben das Thema, daran scheitert es oft, dass der Bauherr kein Verständnis hat, weil was die Baurechtsbehörde nachher entscheidet, obwohl die ja auch ihre eigenen Zwänge hat. Das ist ja keine Willkür vom Mitarbeiter, der dort sitzt.
Ja, der einzelne Bauherr muss auch nicht im Detail verstehen, warum die Baurechtsbehörde so entscheidet. Er sollte das verstehen, wenn sie es ihm erklärt hat, aber das ist eben auch ein Teil unserer Spezialisierung.
Wenn ich jetzt ein Problem habe. Das heißt, dann suche ich einen Rechtsbeistand auf, dass er mich dann begleitet bei diesem Problem gerät. Sie haben das vorhin schon angedeutet, entweder es durchficht oder vielleicht auch mal dazu reden, lass lieber die Finger weg, es hat keine Aussicht auf Erfolg.
Oder zumindest das Verfahren optimal gestaltet, um wirklich schnell eine Sicherheit zu haben.
Aber der liebste Fall wäre eigentlich, sagen wir mal, wenn man relativ frühzeitig kommt, um solche Streitereien zu verhindern.
Grundsätzlich ja. Oder Verfahren zu optimieren. Reden wir gar nicht von Streitereien, manchmal reden wir einfach von Optimierung des Verfahrens.
Manchmal ja auch im eigenen Sinne, ne? Des eigenen Verfahrens, nicht nur.
Ja, das eigene Verfahren des Bauherrn. Ja, ob er zum Beispiel einfach mit einer Baugenehmigung am schnellsten zum Ziel kommt oder ob er eben doch eine Bauvoranfrage stellen soll, ob man den Bebauungsplan ändern muss, das sind Dinge, die man einfach sehr frühzeitig klären muss. In seinem Interesse. Und dann kann man das Verfahren optimal gestalten und kommt dann möglichst schnell zu einer möglichst großen Rechtssicherheit. Das ist ja das Ziel.
wenn ich mich jetzt so beraten lassen möchte, wie finde ich dann einen für mich geeigneten Berater, also Rechtsanwalt zum Beispiel?
Für die Teilnehmer des Bauherrenkongresses ist die Frage schon beantwortet. Wenn Sie sich heute in Berlin ein Bauvorhaben von einem Anwalt anschauen lassen, dann gehen Sie sinnvollerweise vielleicht nicht nach Freiburg. Es hat eine gewisse Vorteile, wenn man dort die Möglichkeiten der Ortsnähe nutzt, schnelle Verbindung zur Baurechtsbehörde, man kennt sich, man schätzt sich. Das erleichtert man den Austausch, man hat Vertrauen. Großes Thema. Und es gibt dann andererseits Fälle, wo der Bauherr sagt, ich will aber mit dem, und der geht dann auch nach Hamburg, und das funktioniert dann auch. Und deswegen, es gibt eine Abwägung zwischen der Kenntnis vor Ort und der Fachkenntnis. Mhm. Das muss man erstmal richtig finden.
Also der erste Anlaufpunkt wäre für mich jetzt als privater Häuslerbauer, wenn ich keine Ahnung habe, zur Anwaltskammer zu gehen und nachzufragen. Nennen wir einen Spezialisten für Baurecht zum Beispiel? Oder wie informiere ich mich?
Die Anwaltskammern geben Empfehlungen, aber natürlich in streng formaler Weise. Die machen keine Qualitätskontrolle, sondern die sagen, das nicht, ne? Dürfen sie gar nicht. Das sind die Fachanwälte, und an die kann man sich dann wenden. Mhm. Wenn ich irgendwie speziell das Baurechtsproblem habe, würde ich mich auch natürlich immer nur an den Fachanwalt wenden. Dazu hat man die Fachanwaltschaften eingeführt. Das ist eine gewisse Gewähr schon mal dafür, dass die Leute sich damit auskennen. Wenn ich in einem ganz anderen Bereich, in dem ich nicht zugange bin, den guten Anwalt finden will, dann frage ich in der Regel Kollegen, und zwar möglichst nah vom Fach an dem Gebiet, um das es mir geht. Die kennen ihre Kollegen, die da zugange sind, und die können das meistens ganz gut einschätzen. Das sind so Herangehensweisen, wie man jemanden finden kann. Nicht jeder kennt den Verwaltungsgerichtspräsidenten, der seinerseits die guten Fachanwälte auch mit ihren Qualitätsunterschieden kennt, um dann zu sagen, geh mal zu dem. Das sagt er nur zu seinen nächsten drei Leuten.
Also einfach Augen auf, Ohren auf und fragen.
Fragen
mit. Und sich selber halt gewiss sein, welches Problem habe ich eigentlich mit einer konkreten Problemstellung oder Fragestellung, dann auch fragen. Und nicht nur nebulös, sondern ich möchte es bauen, machen Sie das, sondern vielleicht auch schon etwas konkreter dann werden.
Ja. Am besten fragen Sie ja immer Leute, die den entsprechenden Umgang haben. Also wenn Sie die baurechtliche Frage haben und Sie wenden sich ans Baurechtsamt, dann werden die Ihnen nicht offiziell, aber vielleicht doch sagen, also wir haben da öfter mal mit den Kollegen zu tun, oder nicht Kollegen, sondern Anwälten, und sprechen da eine Empfehlung aus. Ähnlich wie es auf der Architektensuche ja auch geht.
Passt das? Ja, die Empfehlung ist natürlich auch viel angegeben. Jemand fragen, der jemand kennt, wenn man so will. Ja. Sie haben mir jetzt erklärt, und auch den Teilnehmern, wie ich einen passenden Partner finden kann. Was wäre jetzt für mich der Grund, mich an Sie zu wenden?
Die Frage, wie man Qualität der Beratung objektiviert, ist sicherlich sehr schwierig. Ich will auch gar nicht von mir sprechen. Was Sie auf jeden Fall klären müssen, ist die Qualifikation in fachlicher Hinsicht. Also, dass jemand sich wirklich im Bau- und Umweltrecht auskennt, um das es geht. Dann natürlich die Erfahrung, die jemand damit hat, damit man nicht die Fehler, aus denen man lernt, ausgerechnet an ihrem Vorhaben macht. Und dann sicherlich die Persönlichkeit, weil am Schluss natürlich ein Bauvorhaben auch große Bedeutung hat für ihre Lebensentscheidungen. Und dann ist es eine Sache des Bauchgefühls, dass man sich einander wirklich vertrauen kann. Ob sie das mir entgegenbringen oder dem Kollegen, muss jeder für sich selbst entscheiden, kann auch nicht alles machen. Es gibt heute vielerlei Möglichkeiten, sich im Internet schlau zu machen. Da muss man natürlich sehen, da gibt es für den Anwaltsbereich genauso wie für alle anderen Bereiche. Nicht jede Empfehlung im Internet ist belastbar. Es gibt da viel, was in den Bereich der Werbung gehört. Wir haben schon manchmal sehr amüsiert, wenn wir die Homepages von Kollegen angesehen haben. Ich will jetzt nichts zitieren. Das ist nicht immer ganz im Bereich des Seriösen. Also da ist vielleicht eine gewisse Vorsicht geboten. Was vielleicht hilfreich ist im Internet, es gibt, oder einfach überhaupt bei der Auswahl, es gibt Rankings, die bundesweit durchgeführt werden von verschiedenen Fachorganen. Also nicht wie diese erste Bewertung, da ist, glaube ich, auch ganz vieles.
Da ist sehr suspekt mittlerweile. Ich meine, der EuGH plant ja auch einiges zu ändern, was da.
Das kenne ich zum Anwaltbereich überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, ob es das wirklich gibt.
Doch, das gibt es auch dort.
Ja, erstaunlich, wenn nicht. Aber es gibt zum Beispiel diese bundesweiten Rankings, zum Beispiel von der Wirtschaftswoche, vom Handelsblatt. Da werden jedes Jahr für bestimmte Bereiche die führenden Kanzleien und die führenden Anwälte ausgewählt. Da bin ich seit Jahren gelistet als, Umwelt, als Anwalt des Jahres im Bereich Umweltrecht. Damit werbe ich nicht, aber bei ja, solchen
Dingen sein, kann man sich natürlich auch die Expertise, die sie mitbringen.
Kann man natürlich auch.
Ich glaube, das ist ja noch alles ehrlich auch das Entscheidende. Und auch mal dann ein klärendes Gespräch mit dem Bauherr so viel, wenn es ihm vielleicht manchmal auch nicht gefällt. Ne? Ja. Aber einfach um der Sache willen, um das Projekt willen. Und vielleicht auch hinterher langfristig trotzdem im Sinne. Allerseits sicher Zufriedenheit. Ja, dann
fangen wir also die wesentlichen Dinge, die wir.
Also, ich finde, es waren mehr wie genug Dinge, die dafür sprechen, sich mit Ihnen dann in Kontakt zu setzen. Je früher, je besser. Wir haben es gehört. Ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie für dieses Interview und für diese viele Informationen zur Verfügung gestanden sind, liebe Bauherren. Ich denke, Sie konnten mir wirklich sehr viel mitnehmen, auch jetzt ein gewisses Verständnis dann für die andere Seite dann mal aufbringen, sprich für die öffentliche Hand, die ja, wie eingangs eben das Statement war, auch mit am Tisch sitzt und somit mit Sicherheit dann durch entsprechende Maßnahmen, die wir besprochen haben, einfach frühzeitiger in die Problematiken einsteigen und dann wahrscheinlich viele Probleme gar nicht überhaupt erst auftreten. Insbesondere eben, wenn es halt manchmal auch um Fragen geht, die rechtlicher Natur sind, dann auch dort den entsprechenden Expertise einzuholen.